Herzlich willkommen beim Tiny House Podcast, dem Expertenpodcast für moderne Mikrohäuser. Von und mit Peter L. Pedersen. Wir bringen Ihnen die Vorteile von Minihäusern näher und sprechen mit Fachleuten aller Sparten. Und wir erklären Ihnen, welche baulichen, technischen und rechtlichen Voraussetzungen zu erfüllen sind, damit Ihr Traum vom Tiny House in Erfüllung gehen kann.
Gestern hatte ich einen dabei, der sehr erfolgreich mit Immobilien unterwegs ist, der gesagt hat, ich habe einfach mal vor 6 Monaten ein Grundstück gekauft, ich habe einfach mal eine Wiese gekauft und verdammt, was habe ich da für eine Rendite bekommen, das ist ja verrückt, also das kennt man ja gar nicht, wenn man jetzt ein Bauchgrundstück kauft, ne, dann ja, wird es halt irgendwann bebaut, man wartet vielleicht nochmal 2-3 Jahre und dass man da jetzt plötzlich so viel Cashflow rausziehen kann, das haben die gar nicht erwartet.
Moin moin verehrte Tiny House Enthusiasten, am 3. und 4. Juli 2025 fand in Frankfurt die 2. Cashflow-Konferenz statt. Der unbedarfte Hörer wird sagen, Cashflow-Konferenz, was ist denn das nun schon wieder? Da dreht sich alles um Investitionen, Kapitalanlagen, Steueroptimierungsmodelle, Immobilien und so weiter und so weiter. Simpel ausgedrückt, das ist das Eldorado für alle, die investieren wollen. Ich war höchstpersönlich die beiden Tage dabei und ich war eingeladen von der Waldbund-Akademie. Warum haben die mich eingeladen? Ganz einfach, Tiny Houses sind ein tolles Investmentprodukt und dafür braucht man Grundstücke und schon haben wir gemeinsam eine Grundlage für diese Konferenz gehabt. Bevor ich euch aber so viel von dieser Messe erzähle, möchte ich gerne 2 Interessenten, die an der Messe teilgenommen haben, selber zu Wort kommen. Hört zu! Hallo, wir sind hier auf der Cashflow-Konferenz. Du bist hier auch auf dem Stand von der Waldbund-Akademie. Erzähl mal, was du hier erlebst und was du hier so machst.
Also ich bin auf die Cashflow gekommen. Ich war letztes Jahr schon in Stuttgart und ich wohne in der Nähe von Frankfurt. Und ja, ich bin jetzt mal zu eurem Stand gekommen, weil es mich interessiert hat, wie man mit Grund und Boden Geld verdienen kann. Und ich habe schon ein bisschen Ahnung von Immobilien, aber nicht, wie man jetzt zum Beispiel mit Grund und Boden Geld verdienen kann. Und da haben wir uns kennengelernt und du hast mir ein bisschen was über die Tiny Häuser erzählt und dass es gar nicht so einfach ist, ein Tiny House zu bauen und was man alles beachten muss. Und ich hatte persönlich die Idee, in Portugal mal ein Tiny House hinzustellen.
Und ich habe dich gewarnt davor.
Ja, genau, du hast mich gewarnt davor und ich bin jetzt schon um einiges schlauer und es ist immer schön, wieder neue Leute kennenzulernen, sich zu vernetzen, aber auch mal neue Ideen zu kriegen, was es noch außerhalb von der eigenen Kompetenz gibt. Und ja, deswegen bin ich hier.
Super, vielen Dank und viel Spaß hier noch. Und hier noch eine 2. Stimme, bevor ich danach gleich in das Gespräch mit dem Philipp Rauch hineingehe. Hallo Thorsten, wir sind hier auf der Cashflow-Konferenz. Du kommst aus Hamburg. Was machst du hier? Erzähl mal, was da los ist.
Ja, was mache ich hier? Ich informiere mich über Investitionsmöglichkeiten, über die verschiedenen Dinge, die das so gibt, über Steuergestaltungsmodelle, was auch immer hier so angeboten wird. Ja, und ich finde es sehr interessant, also super informativ.
Und richtig voll ist es ja auch nicht, oder?
Ja, also hätte ich eigentlich gar nicht so gedacht. Ja. Bin jetzt auch das erste Mal auf dieser Cashflow-Konferenz.
Haben wir was gemeinsam,
ja. Ja. Und bin positiv überrascht und beeindruckt eigentlich, ne, was die hier auf die Beine gestellt hat.
Du bist hier auf dem Waldbund-Stand von der Waldbund-Akademie. Was hast du mit denen zu tun?
Ja, ich habe die Akademie schon durchlaufen, bin da Teilnehmer gewesen und da geht es eigentlich darum, Grundstücke zu kaufen, zu verkaufen oder auch zu halten, zu vermieten, zu verpachten.
Ne? Und das machst du?
Das mache ich auch und das macht Spaß, ja.
Renditepotenzial?
Rendite, ja, im zweistelligen Bereich.
Ne? Noch als zweistellig, das ist 10 bis 100?
10, ja, 100 jetzt kann auch passieren, ja. Wenn man da einen guten Griff hat beim Flippen, dann kann das auch schon mal an die 100% gehen.
Super, dankeschön.
Ja, bitteschön.
Das waren 2 Stimmen von insgesamt ca. 9000 Besuchern, die an diesen beiden Tagen anwesend waren. Ich habe es nicht durchgezählt, aber es dürften so 40, 50 Informationsstände da gewesen sein. Dutzende, unzählige Referenten und Dozenten, die dort aktiv waren. Und natürlich durfte auch das Thema Show und Spaß und Musik und wupda, wupda, wupda nicht zu kurz kommen. Ja, und das Publikum war höchst gemischt. Da waren junge Flippis bei, aber auch solide Fachleute, Anwälte, Steuerberater, Landwirte, querbeet durch die Bevölkerung. Alle, die glaubten, sie hätten ein bisschen Geld und für das sie eine Investition suchen. Wie schon erwähnt, war ich ja von der Waldbund-Akademie eingeladen worden und der Philipp Rauch, der Partner vom Geschäftsführer Marco Klein, fragte mich zudem, ob ich nicht für einen Podcast zur Verfügung stehen könnte. Klar stehe ich dafür zur Verfügung, aber dann möchte ich natürlich auch gerne für meinen Podcast was machen. Also haben wir einen Doppelpodcast organisiert und den möchte ich euch jetzt präsentieren. Also viel Spaß und hör zu.
Ja, moin Peter, schön, dass du hier rübergekommen bist. Hier knapp neben der Cashflow-Konferenz in einem kleinen, schönen Hotel. Treffen wir uns jetzt auch noch und erzähl doch mal ein bisschen, was hast du vom ersten Tag mitgenommen? Wie war es hier schon? Hast du schon coole Erfahrungen gemacht?
Also erstmal muss ich mich bedanken oder darf mich bedanken bei euch, dass ihr mich eingeladen habt. Ich kannte diese Messe nicht, diese Veranstaltung nicht. Und ihr habt ja einfach gesagt, also komm mal vorbei, das ist eine gute Geschichte hier. Und dann habt ihr auch noch mich also auf euren Roll-Ups dort verewigt, ja. Ich meine, ihr müsst mich ja nicht fragen, aber finde ich ja toll. Dankeschön erstmal.
Ja, Datenschutz, das kennen wir nicht so.
Na, scheiß drauf. Bitte löschen. Nein, erstmal toll, Dankeschön. So, das nächste ist, ich bin interessanterweise fasziniert, was hier so abgeht und wie voll das ist und was für ein Lauf hier ist. Und wir haben ja schnell gelernt, also auch eure Mitarbeiter, eure Kollegen, auch eure Teilnehmer, die ja hier reichlich vertreten sind, dass das Thema Tiny House auf einmal richtig interessant ist und richtig spannend ist. Und ich habe schon Marco gesagt, pass mal auf, nächstes Jahr machen wir Gemeinschaftsstand, da machen wir was Vernünftiges zusammen hier. Also nächstes Mal ist es noch ein bisschen so undercover, aber das nächste Mal machen wir es richtig. Also ich finde es sagenhaft toll, was hier abgeht und ich glaube, wir haben einige spannende Gesprächspartner, die wir hier finden.
Hast du denn auch andere Stände gefunden, wo es um Tiny Houses ging oder?
Ja, lustigerweise, es war einer dabei, das muss ich erzählen, das wird jetzt ein längerer Text.
Das darfst du gerne voll rausziehen.
So ein Münchner Grünwaldener Vertriebsladen und da ging ich auf die zu, habe natürlich mein Basecap dabei. Guck mal, ich muss mal ganz kurz. Dann laufe ich natürlich so mit meinem Basecap
dabei. Okay, ja, okay, ja. Jetzt weiß ich auch.
So, und als wenn ihr das nicht sehen, frage ich, sag mal, ihr macht auch steueroptimierte Systeme mit Tiny Houses. Ja, machen wir. Haben tolle polnische Modelle. Und ich kann natürlich den Mund nicht halten und sage, also polnisch, die haben doch keine Ahnung vom deutschen Baurecht, das ist doch alles Schrott und so. Da war da erstmal der eine völlig beleidigt, mit ihnen rede ich
nicht mehr. Vorstellen. Ja.
So, und das ist einfach Unsinn gewesen. Und gerade eben vor einer halben Stunde kamen unsere Steuerberater hier aus Frankfurt an, die das Rechtsgutachten für unser steueroptimiertes System gebaut haben. Also,
wir saßen gestern hier.
Bitte?
Die saßen gestern bei uns.
Ach, die hattest du? Ach,
ja, der Felix war da. Ja.
Und die waren in dem Vortrag von diesem Vertriebsladen, beide, also Felix Laurent und auch alle Leon Soffner. Und die sagten auch, also hat uns überhaupt nicht überzeugt. Das war die höfliche Steuerberater-Version von ist Schrott.
Okay, das heißt, du hast einen Stand gefunden, aber du bist nicht so überzeugt von deinem.
Nein, das geht schief. Also das ist das, was ich in meinem ersten Webinar immer bringe, gleich zu Anfang, weil ich weiß, dass Mitbewunderer auch meine Webinare heimlich besuchen. Dass ich dann sage, liebe Freunde, bitte liebe Mitbewunderer, es gibt einen alten Grundsatz, der heißt, es ist kein Problem, auf Wasser zu gehen, wenn man weiß, wo die Steine liegen. Ich erzähle sie alle, nur nicht alle öffentlich. Also bitte, glaubt nicht, dass ihr nur, weil ihr dieses Webinar besucht habt, dass ihr es auch nachmachen könnt. Und das gibt trotzdem Leute, ja, kann ich trotzdem, ja. Und dann geht's schief.
Hast du noch andere Highlights entdeckt oder irgendwas anderes, was du irgendwie im Kopf behalten hast aus dem letzten
Jahr? Also für mich ist es natürlich insofern interessant, ich habe ja 20 Jahre Finanzmarkterfahrung hinter mir und ich habe ja für diesen Markt den kaufmännischen Meisterbrief erfunden. Es gibt ja den Bankfachwert, den Versicherungsfachwert und ich habe den Fachwert für Finanzberatung als kaufmännischen Meisterbrief mit 660 Stunden Ausbildungsumfang entwickelt und habe den vor vielen Jahren, das war Anfang der 90er, gegen den massiven Widerstand der deutschen Versicherungswirtschaft und gegen den massiven Widerstand von einigen Strukturvertrieben, unter anderem ein Carsten Maschmeyer, habe ich den beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag durchgeboxt und ich habe ca. 11.000 Finanzdienstleister ausgebildet. Und einige habe ich hier auch wiedergefunden, aber nicht von meinen Leuten, die ausgebildet worden sind, sondern die meinten, Ausbildung braucht man nicht. Und da habe ich schon vor 30 Jahren einen großen Bogen drum gemacht, über die ich heute auch wiedergefunden habe hier. Also sind interessante Gestalten teilweise hier. Aber auch top, will ich ja sonst missverstehen.
Krass, dann hast du aus der Erfahrung, dass du gesagt hast, da sind die Mitarbeiter nicht oder die Vertriebe nicht richtig ausgebildet, hast du gesagt, wir brauchen da eigentlich einen Qualitätsstandard in irgendeiner Form.
Richtig.
Und den hast du dann auch auf IHK-Ebene oder?
Oh, ja, IHK-Abschluss, also richtig Prüfung, also mit Rechtsvorschrift, mit allem drum und dran als Fachwert für Finanzberatung IHK. Prüfungsausschüsse wurden in den Kammern gebildet, unter anderem in Hannover, in Koblenz, in Kiel wurden dann also Prüfungsausschüsse gebildet und die haben die Prüfung abgenommen und ich habe die bundesweit ausgebildet.
Warum hat sich das nicht durchgesetzt? Weil jetzt laufen ja immer noch alle mit 34F und 34D.
Ja, trotzdem, es laufen viele von denen noch rum. Ich kenne noch viele und das sind wirklich Top-Leute. Das sind meistens die, die auch wirklich überlebt haben und dann ganz solide im Geschäft sind, natürlich mit mir alt geworden sind. Also müssen irgendwo um die 60 sein. Ja.
Und ja, dann erzähl doch mal ein bisschen was von deinem eigenen Geschäft. Also was hebt dich dann vielleicht von der Firma, die wir jetzt nicht benennen müssen, was hebt dich von der ab? Was ist wichtig, wenn wir über Tiny Houses und Investment sprechen?
Naja, also erst einmal, der Grundfehler ist von Interessenten, dass sie Tiny Houses erstmal damit verwechseln, sagen, oh, das ist ja süß, ich habe auch mal vor, in einem Tiny House zu wohnen. Das, was wir heute als Mikrohaus bezeichnen, also mit 18, 20 Quadratmetern, ist in den seltensten Fällen ein echtes Wohnhaus. Es ist ein Wohnhaus, aber es ist so klein, dass es für die meisten uninteressant ist. Die wirklichen interessanten Privatkunden, und über die wollen wir gar nicht geschäftlich so sehr viel reden, sind dann 60, 70-Jährige, die feststellen, dass ihr Eigenheim zu groß geworden ist, weil die Kinder aus dem Haus sind. Und dann sagen, was soll ich eigentlich mit dem 1000 Quadratmeter Grundstück und mit dem großen Haus? Lass mal uns ein kleines Grundstück suchen, ein kleines Haus, und dann nehmen sie 50, 60 Quadratmeter, aber sie haben ihre eigene Scholle, gehen nicht in die Etage und so. Und das Schöne an der Sache ist, dass das System, das macht ja der Fabian Müller dann auch mit Grundstücksentwicklung.
Der war gestern auch hier.
Ja, ich weiß, wir kennen uns ja sehr, sehr gut auch. Ja. Nein, und dass dann gesagt wird, okay, die jungen Leute können sich heute ja keinen Neubau mehr leisten, also sollen sie zumindest die Chance haben, den Altbau von den alten Knackern zu kaufen, und dann sollen sie eben ein bisschen selber renovieren und sanieren, aber dann haben sie eine Chance, überhaupt Eigentum zu erlangen, und die Alten kaufen sich ein kleines Haus. Das ist grundsätzlich die Tendenz. Es ist also nichts für die jungen Leute, ich sage mal so 23-jähriges Pärchen mit 7 Kindern möchte auf 18 Quadratmetern heimisch werden, das ist alberner Quatsch. Nein, so, das ist der erste Unsinn. Das zweite ist, ich kritisiere ja unsere Journalisten, dass sie vergessen haben, in der Journalistenschule den Begriff Recherche zu lernen und nicht nur Unsinn nachzuplappern. Und da wird was von Bewegung gesprochen, da bewegt sich nichts. Von Fußabdruck und von Ökologie und so ein Unsinn. Das ist alles Quatsch, weil das Entscheidende, was wir beide ja auch also jetzt als Hauptthema haben, sind Kunden, die ein anderes Problem haben. Das sind Top-Verdiener, die sind fleißig Angestellte, Selbstständige, die einfach in der Spitze sind, einen Spitzensteuersatz erleben und sagen, ich muss von jedem Euro, den ich mehr verdiene, 42% abgeben. Das finde ich nicht witzig. Da gibt es verschiedene Lösungsansätze, und bisher hat man dann meistens gesagt, ja, dann nehme ich eine Photovoltaikanlage. Mittlerweile gibt es immer mehr, die sagen, spätestens seit dem Blackout auf der Iberischen Halbinsel, der durch zu viel Photovoltaik ja entstanden ist und fast hätte die ganze Iberische Halbinsel ja überhaupt nicht mehr hochgefahren werden können, dass sagen, ja, auch wenn ich Steuervorteile nutze, ob ich das der deutschen Wirtschaft antue, den Zusammenbruch dort mit zu fördern, ist auch nicht mehr so witzig. Und wenn diese Leute ins Internet gehen und eine Alternative suchen, finden sie auf einmal das Thema Tiny Houses. Und meine Tiny Houses sind etwas ganz Besonderes. Es sind Hybriden, das sogenannte Wohngebäude, energieeffizient, baugenehmigungsfähig, mit allem drum und dran. Ich kann die auf ein Baugrundstück ordentlich genehmigt bekommen, wenn das Grundstück das zulässt. Und es ist obendrein ein mobiler Wohnanhänger. Das heißt, ich habe ein maximal 3,5 Tonnen Leichtgewichtswohngebäude, mit dem ich auf der Autobahn Rallye fahren will. Das ist also nicht irgendetwas für Leute, die jetzt sagen, ich gehe in den Baumarkt, hole mir einen Akkuschrauber, kann ich selber basteln, sonst ist das Komplexeste, was es an Hausbau gibt. Ich muss Baurecht und Straßenverkehrsrecht beachten. Aber damit habe ich die Besonderheit, ich kann entscheiden, mal ist es eine Immobilie und mal ist es eine Mobilie, und damit habe ich ein bewegliches Wirtschaftsgut, das ich steuerlich in interessantester Weise weltweit einzigartig in Deutschland absetzen kann, dass ich nur sagen muss, also ich plane mal in nächster Zeit ein Investment von 100.000 Euro zu tätigen. Und schon sagt dann der Fiskus, unser deutscher Staat, also wenn du das schon mal planst, kannst du schon mal rückwirkend die Hälfte deiner geplanten Investition geltend machen, und dann kriegst du schon mal deine Steuern zurück. Also das heißt, ich habe 100.000 geplant, 50.000 gehe ich 2023 also dann zu meiner Steuererklärung und bekomme davon 40% wieder. Das heißt, ich kriege dann 20.000 Euro wieder. Das habe ich schon als Eigenkapital für meine geplante Investition. Wenn ich dann wirklich investiere, kann ich noch Sonderabschreibung, lineare Abschreibung machen, dass ich im ersten Jahr tatsächlich fast 3/4 der gesamten Investments schon abgeschrieben habe. Und jetzt kommt die Besonderheit, da ich das natürlich dann nach ein paar Jahren wieder ausbuchen möchte und dann möglicherweise an die Ehefrau für kleines Geld verkaufe. Das muss man wissen, wie es geht. Ich habe dafür extra Webinare eingerichtet, damit die Leute das lernen. Und dann stellt meinetwegen die Frau fest, hups, ich habe ja hier was Günstiges gekauft. Das ist ja eine Immobilie, baugenehmigungsfähig. Also das kann ich ja werthaltig verkaufen. Und auf einmal habe ich dann eine werthaltig, aber vollständig als mobiles Wirtschaftsgut abgeschriebene Immobilie. Und das ist das Spannende, was wir machen. Und dafür seid ihr dann jetzt dabei, die Grundstücke zu finden, wo unsere Kunden sie dann geschäftlich aufstellen können, Flächen pachten können, und dann kommt der Dritte im Bunde dazu, der dann sagt, okay, und ich vermarkte das ganze Thema für euch, und dann wird die ganze Sache rund.
Es ist ja auch schon rund geworden, wir sind ja schon an den ersten Projekten dran, jetzt beispielsweise in Edertal, ne? Da entsteht ja schon genau dieses Projekt. Ja. Hast du noch weitere Projekte in der Pipeline gerade? Kannst du vielleicht?
Das wollte ich gerade dich fragen.
Ach, mich noch fragen?
Ja. Nein, also bitte.
Auch auf jeden Fall, ja.
Also Edertal ist ein toller Standort. Ist es nicht witzig? Viele sagen, Edersee, Edertal, nie gehört. Und mitten in Deutschland und alle, die hinfahren, sagen, ey, ist das ja irre hier, ja?
Schön.
Das ist Wahnsinn, ja? Und sag ich, komm, das ist ja südwestlich von Kassel und der also die älteste Staumauer, seinerzeit die größte Staumauer der Welt, 1917 gebaut und heute noch einer der größten künstlichen Stauseen Europas. Da ist ein touristisches Refugium entstanden, das ist einfach toll, ich glaube mit 3/4 Million Übernachtung pro Jahr. Ja, ja. Und da haben wir da habt ihr, auch der Marco, mit dem Markus gemeinsam das Ding dann als Investment gekauft und da haben wir 31 Parzellen draus gemacht. Das ist jetzt im Juli jetzt in der Vollendung, was die komplette Platzierung angeht. Ein paar fehlen noch, der eine oder andere ist abgesprungen, jetzt muss er einen neuen finden und das denke ich bis Ende des Monats ist das Ding voll. Ja. So, du fragtest nach mehr. Jetzt gebe ich das heimlich weiter, was Marco mir heimlich weitergegeben hat, dass er doch einige spannende Geschichten hat, also Westerwald, Hunsrück, Thüringen, eins auch in Norddeutschland. Und das ist eben das Schöne, mit euch zusammenzuarbeiten und zu sagen, ich habe Ahnung von Tiny Houses, ihr habt Ahnung von Grundstücken. Ihr seid ja die Verrücktesten, Entschuldigung, wenn ich so deutlich sage, die Verrücktesten, die ich kennengelernt habe, was Grundstücke angeht. Und ich glaube, da sind unsere Kunden in besten Händen und die professionellsten Leute an ihrer Seite.
Ja, wir wollen das Ganze ja auch einfach größer machen. Ne? Das ist ja jetzt, wir sind jetzt gestartet mit den ersten Projekten. Ich glaube, wenn man dann die Signalwirkung hat, du hast jetzt ja auch schon ein, zwei größere Tiny House Parks, wenn man sie so nennen kann, genau, hast du ja realisiert. Ich glaube, wenn wir dann auch ein, zwei Projekte im Markt haben, dann können wir das sehr gut skalieren. Vor allen Dingen, weil wir uns gerade auch Gedanken machen, wie können wir das gesellschaftlich so trennen, dass man sagt, ne, man hat einmal einfach nur das Grund- und Bodeninvestment, ne, verpachtet entsprechend an den Betreiber. Der Betreiber hat sein Risiko, hat sein operatives Risiko. Man kann auch auf unserer Seite noch ein bisschen Steuern sparen, nicht so cool wie bei dir, aber auch ein bisschen Steuern sparen, dass man sagt, ne, es ist halt einfach eine VV GmbH, es wird da nicht viel gemacht und die Bank ist auch zufrieden und sagt, hier ist Substanz mit den entsprechenden Gutachten, der Betrieb läuft, das Risiko liegt eher beim Betreiber. Der Betreiber hat aber auch ein sehr, sehr gutes Geschäft, wenn man das, ich habe ja die Zahlen durchgerechnet, das sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus für alle Parteien. Und dann haben wir halt nochmal den Bereich, der es vermarktet und da dann ist auch nochmal das Risiko ein bisschen ausgelagert. Und das gibt halt insgesamt ein sehr gutes Konzept, wo man ja eigentlich das Problem hat bei, du weißt es genauso wie ich es weiß, bei so Betrieben, die so kleine Zelte aufstellen und so weiter. Ne? Die sind meistens ja nicht so gut finanzierbar, weil die ganz gerne mal rechte Tasche, linke Tasche und die Bank sagt dann, oh, die Bilanz sieht aber gar nicht so gut aus, aber eigentlich läuft der Betrieb. Und dadurch, dass wir das aber jetzt so gestaltet haben, wie ich es gerade erklärt habe, mit den drei verschiedenen Bereichen und dann euch als Investoren, kriegt man das der Bank auch viel besser verkauft, weil es heißt hier, das ist Bestand, das ist Grund und Boden, das sind die das sind die Gebäude und genau, das wird dann dadurch immer besser, dadurch, dass wir jetzt auch schon anderthalb Jahre dabei sind, immer wieder Projekte uns anzuschauen und am Ende liegt bei dir dann das, was auch funktioniert hat, also da, wo wir dann erstmal in erster Käuferposition sind und das, was auch wirklich funktioniert hat, das liegt bei dir, aber ich kann nur für Marco sprechen, der hat auf jeden Fall die eine oder andere Reise gemacht, wo er dann gesagt hat, sah auf jeden Fall besser aus auf dem Papier. Ja, ja. Das heißt, wir sind da schon sehr umtriebig und versuchen, was die nächsten Steps zu gehen und wir haben auch zwei Plätze jetzt wieder in der Pipeline. Frage an dich, ich spiele den Ball jetzt wieder zurück. Wie viel Kapazität hast du denn, um die ganzen Tiny Houses zu produzieren? Geht das denn auch noch?
Also ich habe meine Produktion im letzten Jahr um 150% gesteigert.
Das ist die Antwort, die ich haben wollte.
Ja, aber das ist Vergangenheit.
Ich reicht doch nicht,
ne? Nein, es reicht nicht. Es reicht wirklich nicht. Also es gibt den alten Spruch im Vertrieb, Kunde droht mit Auftrag.
Das ist aber gut.
Und also wir haben tatsächlich also die Aufgabe, das Wachstum zu lösen und zu regeln. Und wir kämpfen wie die Wilden, das schweifen die Spatzen von den Dächern, dass also Personal einfach schwierig ist. Wir sind dabei, eine hybride Lösung umzusetzen, die wir schon seit Jahren vom Ansatz her gebracht haben. Wir essen nehmen, haben verschiedene Standorte. Wir spielen so ein kleines bisschen Airbus. Das heißt, erstmal eine Rohbauproduktion, die wird dann verlegt an den nächsten Standort, um überhaupt eine Lösung zu finden. Und dann sind wir ausgerichtet, weil Angestellte kriegst du auch in Schleswig-Holstein. Made in Germany machen wir ja nicht. Und wir holen momentan wirklich Handwerksmeisterbetriebe heran. Kleine Betriebe, die alle momentan auch unter der Bauwirtschaft leiden. Zimmereibetriebe, Dachdeckerbetriebe, Klempnerbetriebe und so weiter. Und die haben teilweise ganz schöne Flauten. Und mit denen machen wir enge Kooperationen und geben denen natürlich dann auch für deren Verhältnisse große Aufträge. Und über diesen Weg haben wir den obendrein den Vorteil, wir haben überall Meisterbetriebe, haftungstechnisch sauber. Wir haben nicht irgendwelche ahnungslosen Hilfsarbeiter dabei, sondern da steht immer ein Meister hinter und sagt, das muss ich die nächsten Jahre auch noch haftungstechnisch erfüllen können. Und das ist für uns eine ganz entscheidende Geschichte. Und da heben wir uns garantiert komplett ab, weil wir haben ja einen Hausbau und wir haben Karosseriebau und das ist eine ganz heftige Geschichte. Zu deinem Thema unbedingt nochmal so. Ich glaube, das muss auch meinen Hörern, der Podcast wird ja für euch und für mich gemacht, deswegen muss ich jetzt auch ein paar Fragen zurückgeben und ein paar Aussagen. Philipp, eure Akademie, eure Waldbund-Akademie ist ja eine Ausbildungseinrichtung, die Investoren ausbildet und begleitet, die in Grund und Boden investieren wollen. Euer Podcast heißt ja Ohne Grund und Boden. So. Genau. Das heißt, die ersten, die jetzt, das Erste, was die Leute ja denken, ist zum Thema Grundstücke, Baugrundstück. Und dann sagt ihr, muss nicht sein. Ja.
Heißt ja noch Waldbund und dann sagen alle, oh, ihr macht Waldgrundstücke.
Ja, genau. Ah. Tu mir einen Gefallen. Erstmal erklär doch, was ihr mit der Waldbund Akademie macht, weil das ist ja das, was wir hier auf der Messe hier auch wirklich also präsentieren.
Genau, also wir haben eigentlich ein sehr umfassendes Ausbildungsprogramm, wie du schon genannt hast. Also das ist quasi eine unserer Säulen. Das ist so die Basissäule, wenn man zu uns kommt und sagt, ich habe Lust, in Grund und Boden zu investieren. Ich weiß noch gar nicht so, was ich auf Grund und Boden so alles machen kann, weil ich kenne nur Häuser oder ich kenne nur Bäume. Dann sagen wir, es gibt noch ein paar andere Sachen. Eine Sache hast du heute vorgestellt, aber das ist ja auch eine von ganz vielen Lösungen für verschiedene Projekte. Das heißt, es ist relativ einfach zu sagen, ich kaufe mir Grund und Boden, aber was mache ich damit? Ja, gerade auch, wenn wir jetzt sagen, man ist gleich Landwirt und kennt das, man hat irgendwie seine 3-4% Rendite pro Jahr. Ne? Das ist so die schönes Investment, das läuft einfach. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, als junger Mensch, oh cool, 3-5%, ich habe noch nicht so viel Geld in der Tasche und das bringt mir jetzt extrem viel. Und da haben wir halt einfach eine große Basis geschaffen, online. Ist aber auch nur ein kleiner Teil. Also man kann quasi sagen, wir haben eine große Akademie. Wir sind, glaube ich, mittlerweile bei 170 Stunden. An Material, was immer alle
Ausbildungsmaterial.
Genau, was immer kleine Bausteine sind, entsprechend kategorisiert und dann haben wir halt unsere immer mal wieder Vorträge und Dinge, die wir hochladen. Also
auch die Konferenzen muss man erwähnen, ja.
Okay, ja, auf jeden Fall komme ich gleich noch dazu. Also wir haben quasi als Basis diese Ausbildung. Also wenn man einfach nur bei uns passiv dabei sein will, wollen die wenigsten tatsächlich. Die meisten wollen dann aktiv werden und da haben wir dann jeden Donnerstag immer einen Investoren-Call, wo wir 1-2 Stunden uns, entweder haben wir den Vortragenden, der was erzählt, also neuen Input gibt, neues Projekt vorstellt als Beispiel, oder wir haben Fläche-Analyse-Calls als Beispiel, dass man seine Flächen einreichen kann und dann kann man es zusammen analysieren, alle können was davon lernen. Das ist auch mittlerweile, wird das sehr, sehr viel teilgenommen, also wir haben sehr viele Teilnehmer jeden Donnerstag, haben das auch so gemacht, dass es nur noch live ist und dann erst ein bisschen später hochgeladen wird, damit die Leute auch Lust haben, dabei zu sein. Dann haben wir das Thema Co-Investments, ist ja auch hier ein Thema, also wenn man sagt, ich möchte gerne investieren, hab aber vielleicht
für kleines Geld schon.
Genau, für kleines Geld, genau. Ja. Ab 50.000 haben wir gesagt, ist die Grenze bei uns, um halt einfach die Organisation auch ein bisschen kleiner zu halten. Aber das ist ja schon mal ein Bereich, wo man auf jeden Fall in ein cooles Projekt investieren kann, wo wir sagen, wir wollen auf jeden Fall auch über die 15% Rendite. Ne? Das ist immer unser Ziel mit den Projekten, dass man da auf jeden Fall drüber kommt. Surprise, wir kommen meistens drüber, das ist ganz, ganz schön. Das heißt, dass man auch für das kleine Klumpenrisiko, was man hat in seinem Geld, wenn man sagt, 50.000 sind für mich vielleicht ein bisschen mehr, dass man da dann halt auch entsprechend vergütet wird. Und das läuft dann aber auch so, wie man das haben möchte. Man kann sich aktiv dran beteiligen. Jetzt in Edertal beispielsweise, ich wohne auch in der Nähe von Edertal, also man könnte auch rüberfahren und ein bisschen was machen. Oder man sagt, ich möchte es einfach passiv machen. Das ist so genau der dritte Bereich. Und der vierte ist auf jeden Fall unsere persönliche Betreuung, unser Netzwerk. So, das würde ich auch sagen, ist wahrscheinlich das Coolste oder das, was am meisten Mehrwert bringt, dass man also einfach sagen kann.
Echte Hilfestellung für den Investor, ja?
Genau, also dass man sagt, ich habe ein Grundstück und erstmal ist das, habe ich irgendwas übersehen? Ist da irgendwas belastet drauf? Ist die Bodenqualität so, wie ich sie mir vorstelle? Was kann ich damit machen? Und das ist der nächste Schritt, ne? Was kann ich damit machen? Dass man einfach jemanden hat, wie den Marco, wie auch mich, ich bin jetzt auch schon 1,5 Jahre mit dabei, wir haben noch viele andere Experten, die auch mit dabei sind, dass die alle auch mal unterstützen können. Und man kann dann einfach sagen, hier per WhatsApp, kleiner kurzer Dienstweg oder wir rufen kurz an oder kurz einen Termin gebucht, dass man einfach die Sicherheit bekommt. Und dann hat man, glaube ich, 1, 2, 3, 4 Grundstücke relativ schnell gekauft, hoffe ich zumindest, dass es immer schnell geht. Und dann kann man ja den nächsten Schritt, den übernächsten Schritt dann auch mit coolen Co-Investments machen.
Und das Thema Co-Investor ist insofern interessant, weil das uns ja zusammenbringt.
Genau.
Das heißt, ihr seid wie die Wilden auf der Suche nach Standorten, wo Ressorts entwickelt werden können, wo dann Tiny Houses dann aufgestellt und vermarktet werden können. Genau. Und das ist ja, das Projekt im Edertal ist ja euer Projekt. Unser Projekt ja, auch unser. Mit, aber
lass es mal unser sagen.
Ja, gut. Gut, also investiert habt ihr am Standort, das ist der Marco, mit einem Kollegen, dem Markus, die dort einfach die Kohle in die Hand genommen haben und den Laden gekauft haben. Du hast seinerzeit gerade eben noch gesagt, auch Richtung Campingplätze, das ist ja die Besonderheit, dass wir unsere Hybriden dann als Wohnanhänger aufstellen dürfen. Das ist eine einfache Geschichte, aber wir wollen sie ja nicht neben die Campingplätze stellen, sondern wir wollen sie als Wohnhäuser vermarkten. Die müssen voll erschlossen werden, diese Grundstücke, was bei Campingplätzen nicht der Fall ist, damit es richtige Häuser werden, weil wir da die Freiheit haben. Aber die Besonderheit für euch ist ja, und jetzt muss ich auch das Geschäftliche erzählen, was für meinen Podcast spannend ist. Diese Grundstücke sind, diese Campingplätze, 50 Jahre im Privatbesitz, mal als kleiner Landwirt angefangen, Zelte auf die Wiese, daraus wurde ein Campingplatz, so ist es ja häufig entstanden, Inhaber geführt. Typisch ist übrigens ja gewesen im Edertal, der Ehemann stirbt. Die Ehefrau muss das weiter betreiben, hoch in den 70ern. Das Ganze ist vererbt schon. Die Tochter ist Ingenieurin, glaube ich, bei Porsche in Weissach. Kommt nicht wieder zurück, soll verkauft werden. Und ist ja schon seit Jahren im Angebot. Warum kriegt sie das nicht verkauft? Weil die Finanzierung ein Problem ist. Du hattest ein Stichwort gebraucht. Ich glaube, haben die meisten gerade überhört, dass ja auch die Finanzierung schwierig ist, weil es gibt ja so den Spruch, also ja, jeder Zweite, der durch die Schranke geht, der geht in die andere Tasche. Und die Banken sagen, ich habe den Wert von einigen Bankern ja gehört, na 60% finanzieren wir bei so einem Investment, Rest muss das Eigenkapital bringen. Und dann kommt der Nachsatz, also von der offiziellen Seite, also steuerlich relevanten Seite, nehmen wir 60%. Das ist aber die Hälfte nur, also investieren wir 30% und damit springen die meisten einfach so viel Eigenkapital gar nicht hinkriegen und da müssen die den ganzen Kram noch selber machen. Das ist auch für die großen AGs, die auf diesem Markt agieren, also nicht interessant. Und deswegen lassen sie sich nicht verkaufen. Und jetzt kommt ihr und sagt, das ist eigentlich eine schöne Ecke, der Platz passt, klein, schnuckelig, der soll klein sein und jetzt machen wir mal ein Gebot und jetzt wollen wir gar nicht so über Preise sprechen, aber ihr habt einen Hammerpreis hingekriegt im Edertal, wo jeder sich die Augen reibt und wahrscheinlich eure Investoren sagen, verdammt, seid ihr verrückt. Also es war ein Gigantodeal, also von vornherein, obwohl es auch gar nicht angelaufen ist, oder?
Ja, absolut. Also wir sind ja mit unseren Renditen, ich möchte es gar nicht, bevor es alles losläuft, gar nicht sagen, aber auf jeden Fall sind wir da weit weg von den Aktienrenditen, die man so erwarten kann. Das ist deutlich, deutlich drüber. Und dann halt auch mit dem Substanzinvestment. Man sieht, was man kauft, man kann da vor Ort das mitbegleiten und vor allen Dingen, was man auch sagen muss, für die Region, du hast gesagt, wie schön die Region ist. Ich bin ungefähr 30 Kilometer, 40 Kilometer von da geboren worden. Ich weiß, wie schön die Region ist und es ist natürlich auch viel schöner, da eine Anlage zu haben, die wieder weiter blüht, die wieder sich wieder entfalten kann, als da zu sehen, dass halt der Laden immer weniger bewirtschaftet wird und immer weiter verkommt auch einfach, ne? Das ist natürlich auch dann für mich persönlich sehr schön, dass es dann in der Ecke war und ich da auch mal vorbeikommen konnte und es mir angeschaut habe. Und das, ja, neben der Rendite, die wir natürlich auch erreichen können, ist das natürlich super, super spannend und super schön. Und so wollen wir jetzt ja über ganz Deutschland und vielleicht irgendwann auch mal auch außerhalb von Deutschland weiterziehen und gucken, dass wir da coole Projekte dran schaffen oder Möglichkeiten schaffen, um darauf coole Projektierungen zu machen.
Und deswegen sind wir ja hier gemeinsam in Frankfurt momentan auf der Cashflow-Konferenz.
Yes.
Wie ist denn deine Erfahrung jetzt auf dieser Cashflow-Konferenz aus eurer Sicht? Weil ihr seid da interessiert daran, Grundstücksinvestoren zu finden, die sich von euch ausbilden lassen, die ihr begleitet. Wie ist die Resonanz auf euer Thema hier? Wie seht ihr euch in dieser Konferenz?
Ja, also ehrlicherweise muss ich sagen, ich kann nur aus den meisten Erfahrungen, die ich jetzt hier von meinen Kollegen gesammelt habe, nennen, weil ich wurde seit 2 Tagen hier zum Podcasten eingesperrt, was ich total gut finde, was mir Spaß macht. Aber ich hatte auch hier jetzt vor Ort ganz coole Leute kennengelernt, also super spannende, auch potenzielle Co-Investoren, die gesagt haben, oh, das klingt ja mal nach was anderem, das ist ja nicht der nächste Krypto-Jünger und der übernächste Aktienhändler und der nächste will, der mir irgendwas verkaufen will, sondern ihr habt ja coole Projekte und lass mal drüber sprechen. So ganz unverbindlich. Fand ich schon mal sehr schön, die Resonanz, weil auch einige gefragt haben, ich bin jetzt Immobilieninvestor, was habe ich denn jetzt mit Grundstücken zu tun? Ich mache ja da, Baugrundstücke finde ich cool, aber alles andere, was habe ich damit zu tun? Gestern hatte ich einen dabei, der sogar sehr erfolgreich mit Immobilien unterwegs ist, der gesagt hat, ich habe einfach mal vor 6 Monaten ein Grundstück gekauft, ich habe einfach mal eine Wiese gekauft und verdammt, was habe ich da für eine Rendite bekommen? Das ist ja verrückt. Also das kennt man ja gar nicht, wenn man jetzt ein Baugrundstück kauft, ne? Dann ja, wird es halt irgendwann bebaut, man wartet vielleicht nochmal 2-3 Jahre und dass man da jetzt plötzlich so viel Cashflow rausziehen kann, das haben die gar nicht erwartet. Und ja, jetzt muss ich leider aus Erfahrung oder aus dem, was mir erzählt wurde, sprechen. Wir hatten extrem viele Leute am Stand, auch als ich gestern Morgen mal 2 Stunden Auslauf hatte hier von der Ecke hier, habe ich auch gesehen, wie viele da am Stand waren und wie viele interessiert waren. Das fand ich sehr, sehr schön. Und letzter Bereich, der eigentlich am coolsten ist, heute Abend haben wir auch nochmal einen kurzen, da bist du auch mit dabei, einen kurzen Umtrunk, würde ich sagen, oder Ausstand. muss stark bleiben.
Ja, ja, ja.
Das ist auch schön natürlich, wir haben natürlich in erster Linie eine Online-Community, aber auch mal, ich glaube, wir hatten knapp 80 Anmeldungen von Mitgliedern, die dann auch hier vor Ort sind und wo ich gestern schon ein paar Hände geschüttelt habe und heute Abend hoffentlich dann noch Zeit haben, mal ein bisschen zu sprechen.
Also insgesamt sollen so circa 9000 hier sein, ja?
Auf ja, ja, ja. Das ist ja irre. Ultra viel los. Ja. Ultra viel los.
Und das habe ich auch gehört, ihr habt also 100 Karten für eure Teilnehmer gekauft, ja, und die sind fast alle weg. Ne?
Die waren alle weg, ja.
Super.
Sehr, sehr schnell.
Also, und das Spannende ist, was ich auch sehe, ich habe ja auch ein paar Gespräche geführt, weil ich ja natürlich mit meinem Basecap rumlaufe und dann fragten die, was gehörst dazu, ja? Sag ich, ja, ich bin da neu.
Du brauchst noch ein Shirt und alles Mögliche. Da bitte voll vielleicht in so einer Rennfahrermontur, ja, würde ich mir gut vorstellen.
Und jetzt fand ich das spannend, dass natürlich gerade Waldbund ist natürlich für Landwirte interessant, ein Thema, wo sie rankommen. Ich habe in mehreren Landwirten gesprochen und vielleicht ist das auch für die Tiny House Interessenten so spannend. Man redet immer über Baugrundstücke für Tiny Houses, wollen wir gar nicht so sehr, weil die Rendite schlecht ist und privat kann ich damit die Wohnungslot nicht lösen, weil in Städten wird hochgebaut und nicht weit. Und dann sind die Flächenkosten einfach pro Tiny House zu hoch, um da ein privates Wohnhaus draus zu machen. So, jetzt geht man aber in Bereiche, die nicht Bauland sind, Außenbereich. Und das sind ja eigentlich nur drei Bereiche, die eigentlich zulässig sind. Landwirtschaft, Forst und Jagd. Und jetzt gibt es noch zwei Dinge, die im Außenbereich auch machbar sind. Nämlich einerseits kann ich im Außenbereich einen Golfplatz errichten oder einen Campingplatz. Und das habe ich jetzt auch mit Landwirten gesprochen. Die haben so große Augen bekommen. Was kann ich mit meinem Acker machen?
Du hast doch schon irgendwas mit dem Golfplatz gemacht, oder nicht?
Nein, wir sind dran.
Ja, erzähl doch mal davon ein bisschen noch. Das habe ich noch gar nicht so mitbekommen, ehrlicherweise.
Nein? Nee. Ja gut, also die Verbindung Golfplatz und Campingplatz ist ja insofern spannend, also was unsere Standortmöglichkeiten angeht. Also Golfplätze sind so organisiert, dass es natürlich alles Außenbereich ist, aber die haben natürlich auch einen Betriebbereich. Das heißt, sie haben ein Clubhaus mit Restaurant und so weiter. Die haben dann eventuell auch die Schuppen nebenan und das ist ja Wasser, Strom und alles und Abwasser alles da vorhanden. Das heißt, sie sind schon dort mit ihrem Betrieb. Und man muss andersrum sehen. Die Golfplätze in Deutschland, es gibt wohl so um die 800, 850, irgendwas in der Größenordnung, sind irgendwann auch mal vor 50 Jahren von zwei Ärzten gegründet worden, die Geld hatten, langsam alt geworden sind. Mittlerweile kommt die etwas ärmere Klientel, der finanzschwache Studi dazu. Und diese Vereine, meistens sind es Vereine, sind dann irgendwie auch vereinsmäßig geführt, aber nicht unternehmerisch betriebswirtschaftlich. So, und jetzt habe ich gerade live aus Hannover heute hier auf der Konferenz an eurem Stand einen Landwirt aus Hannover gesprochen, Golfer, wir kamen durch Zufall drauf, und er sagt, ja, ich habe die Info bekommen, 50% aller Golfplätze in Deutschland machen Minus. Weitere 30% kriegen keine 50.000 Euro Gewinn ins Haus. Also arme Leutekisten. Und das passt zu meiner Zeit, ich habe auch die Info, 80% sind potenziell insolvenzgefährdet. Es haben der Marco und ich einen kennengelernt, einen Golfer, einen Unternehmer aus der Nähe von Bielefeld, der genau das Thema aufgeschnappt hat und gesagt hat, also ich habe gerade meinen eigenen Golfclub saniert, weil er auch so schrottig vereinsmäßig geführt worden war. Ich als Unternehmer habe das Ding geschmissen, jetzt läuft er nach 2 Jahren. Mhm. Und sagte, ich muss ja mir Ideen ausdenken, wie ich diesen Golfplatz hochfahre. Und das große Problem ist, von den potenziell interessanten Golfern, die rumreisen, eine 14-Tages-Tour machen, alle 3 Tage einen anderen Golfplatz, die wollen irgendwo übernachten. Und die wollen meistens nicht im 4-5-Sterne-Hotel irgendwo 5 Kilometer entfernt übernachten, sondern am liebsten direkt am Schlagpunkt. Und da haben sie meistens nichts. Und jetzt kommen wir natürlich mit Tiny House und sagen, wir können da was aufstellen. Also entweder können wir auf der Fläche neben dem Clubhaus was machen, wir können aber vielleicht im Außenbereich sogar eine Möglichkeit nutzen, dort einen Campingplatz um zu definieren, um dort unsere Tiny-Wohnhäuser aufzustellen, um dort eben für die Golfplätze einfach auch Geschäft, Umsatz zu generieren, eine Beteiligung, eine Pacht für das Grundstück, die Restauration, die meistens leer ist, kriegt auf einmal Gäste, die können Frühstück anbieten, was sie sonst nie richtig konnten, weil die alle im Hotel übernachtet haben. Ja? Und das ist natürlich eine spannende Geschichte. Das heißt, der Golfplatz wird finanziell unterstützt. Die alten Knacker, die ursprünglich mal den Laden gegründet haben, haben vielleicht alle ein Steuerproblem und sagen, dann kann ich mir selber steuerlich einen Vorteil holen und meinem Golfclub auch noch einen Vorteil bieten. Und so wird daraus ein Schuh gerade draus. Und wir sind mittendrin in dem Thema. Der Frank Berg ist ja der Initiator, der eine eigene Website darauf schon errichtet hat. Und jetzt dabei ist, die Golfplätze anzuschreiben. Und zwar die einigermaßen so die 4 Grundrechenarten beherrschen, Betriebswirtschaft, das A und O beherrschen, vielleicht auch Prozentrechnung auch noch durcheinander kriegen. Und dann wollen wir mal sehen, dass wir da was anpacken. Das ist die Richtung, ja.
Klingt auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Habe ich noch nicht so viel davon mitbekommen. Bin ich aber gespannt, wie sich das
entwickelt. Kannst du auch nicht, weil das...
Das ist doch unterm Radar, ja?
Nein, das gibt nur drei Leute, die da offen drüber reden. Das ist Marco Klein, das ist der Frank Berg und das bin ich.
Das war heute Abend nochmal sprechen.
Und alle anderen sagen, habe ich noch nie von gehört.
Ja, cool.
Aber was, warte mal ab, die ganzen Finanzjogis, die auch hier auf der Cashflow von Konferenz versuchen, irgendwas zu verkloppen. In einem Jahr können die es alle, ja? Und verschaukeln ihre Kunden, weil sie Steuerrecht jetzt nicht auf die Reihe kriegen.
Ja, hoffen wir mal, dass das nicht passiert.
Ja, hoffentlich sie rechtzeitig wieder zu uns zurückkommen, dass sie bei uns kaufen, das ordentlich hinkriegen. Ja.
Hast du noch ein anderes Thema, was du gerne loswerden willst?
Ich habe ja nur das Thema Tiny Houses
momentan. Ja, das ist ja auch gar nicht so komplex, ne?
Nein, überhaupt nicht. Was natürlich meine Leidenschaft momentan ist, ist natürlich, also auch hier, ich komme wieder auf die Cashflow-Konferenz zu sprechen. Gerade heute habe ich noch eine junge Dame gesprochen. Sie ist, sie kommt aus Slowenien, also die Eltern sind in Slowenien, sie ist in Deutschland aufgewachsen, hat aber dort von den Eltern in Slowenien schon eine Fläche geerbt und kam natürlich auf die Idee Tiny Houses. Jetzt war sie auf dieser Barfußläufer- und Rucksackträger-Messe in Karlsruhe, wo wir nicht hingehen, weil wir uns distanzieren, aktiv von denen dort, weil das nicht zu uns gehört. Wir wollen nicht in diesen Sumpf hinein. Und die waren natürlich da und sagten, ja, ist das alles so? Die haben schon die Nase gerümpft. Und dann sprach sie an, was kann ich denn auch in Slowenien machen? Sag ich, erstmal gar nichts. Ich kenne mich da nicht aus, jenseits der deutschen Grenzen. Ausnahme ist eine Insel im griechischen Bereich, nämlich Kreta. Da laufe ich 3 Jahre rum, habe 3 Jahre einen Haufen Kohle investiert in Rechtsanwälte, in Notare, in Architekten, in Steuerberater. Ich habe die Netzwerke aufgebaut. Einer der entscheidenden ist der Herausgeber des deutschen Radiosenders, Radio Kreta, der Jörg Krüger, der einfach die Netzwerke für uns hat. Und sagt, da weiß ich, was los ist und da habe ich eine 95%ige Rechtssicherheit. Da kriege ich was hin, habe selbst ein Grundstück da gekauft. Also ich mache das, was ihr auch dann Grund und Boden kaufen.
Ja.
Und habe dann gesagt, okay, einfach mal so ein kleines Grundstück lag da rum. Das war übrigens dann innerörtlich auch Baugrund. Wenn du dir die Katasterauszüge in Griechenland ansiehst, kriegst du das Heulen, was in Deutschland für ein veralteter Müll existiert. Also ich muss noch kurz erzählen, der Katasterauszug ist so groß. Und da ist erstmal natürlich eine Beschreibung. Du hast ja nicht wie in Deutschland die schönen rechteckigen Grundstücke.
Das kein Mensch versteht. Ja.
So, und in Griechenland heißt es also, das Grundstück erschreckt sich über die Punkte 1 bis 37. Und da hast du so ein Flickenmuster. Und so sieht das Grundstück aus. Ganz lustig. Daneben hast du aber hast du eine Grafik für die Topografie. Die Höhenbereiche sind schon eingetragen. Da hast du noch Satellitenbild. Da ist eingezeichnet, wo das Grundstück überhaupt existiert. Versuch das mal auf der Flurkarte aus Deutschland rauszukriegen. Da geht ja gar nicht. Und es steht drin, bei meinem Grundstück, es gilt für dieses Grundstück die Kategorie für Orte bis 2000 Einwohner und da habe ich bei einem Grundstück bis 700 Quadratmeter Größe ein pauschales Baurecht von 240 Quadratmeter umbauten Wohnraum. Das steht auf dem Katasterauszug.
Wir denken mal, wir müssten Griechenland beraten, die sollten uns mal beraten.
Na, ja klar, ja, so. Unvorstellbare Unterschiede. Also man muss auch fairerweise sagen, dass das Kataster in Griechenland ist natürlich immer noch zum Teil Schrott, weil haben wir schon zweimal bezahlt bei der Gründung 1832 und jetzt Corona-Krise hat dann also Herr Schäuble nochmal 320 Millionen investiert. Aber das, was jetzt investiert wird und was gemacht wird, und das ist in Kreta, auf Kreta der Fall, ist es eine super tolle Lösung. Fantastisch. So, und mein Grundstück, der hat 346 Quadratmeter, teile, lasse ich gerade teilen durch 3 Teile, 3 Parzellen. Und ich habe gesagt, okay, was will ich haben? Ich möchte nach eurem Vorbild, da habt ihr mir den Floh ins Ohr gesetzt, na, so 15-20% Rendite möchte ich haben. Ich habe es andersrum gesagt, ich möchte in 6 Jahren das Ding bezahlt haben. Mhm. Also Kaufpreis mit allen Nebenkosten durch 6 Jahre, durch 3 Parzellen. Wie hoch ist die Pacht? 2000 Euro Jahrespacht. Habe ich das komplett bezahlt oder verkaufe ich das als Baugrundstück? So. Und das ist so mein privates Investment, das ist private Geschichte. Und ich stelle da auch jetzt gerade noch ein Tiny House für mich auf, jetzt im Herbst. Und werde das dann auch noch ein bisschen ausbuchen, dann ein paar Jahre. Und dann habe ich ein baugenehmigtes Tiny House mit Grundstück, voll erschlossen mit Strom, Wasser, Abwasser. Und wenn dann ein deutsches Rentnerpärchen kommt und sagt, ach, wir wollen gerne unsere Rente auf Kreta verbraten, dann kommt die Frage, möchtest du für 50.000, 60.000 Steinhütte auf Kreta kaufen und die sanieren und Schreck haben? Oder möchtest du ein Made in Germany, 5 Jahre altes Haus, Hightech haben, 120.000, kannst du Zahnbürste reinwerfen, einziehen? Und das ist das, was ich mache außerhalb von Deutschland momentan. Aber nur Kreta, weil da weiß ich, was los ist.
Und das willst du da auch noch erweitern, dann Stück für Stück auf Kreta?
Ja. Also ich bin da regelmäßig da drüben, habe Interessenten, die mitkommen und die sich dann auch trauen, außerhalb der deutschen Grenzen Grundstücke zu kaufen. Ist natürlich eine spannende Geschichte. Ja. Aber das muss man auch fairerweise sagen, auch die auch in Grund und Boden investieren wollen, jenseits der deutschen Grenzen ist noch ein bisschen so der traute Faktor dabei. Oh, kenne ich nicht. Ja? Lieber in Deutschland. Und die Renditen in solchen Standorten, wenn man weiß, wie es geht, sind gigantisch toll.
Willst du aber kein anderes Land mehr in nächster Zukunft mit dazu nehmen? Oder hast du irgendwas anderes?
Na, guck mal, ich bin ja ich muss ja weiterarbeiten, obwohl ich seit 2 Jahren Rentner bin. Ich kriege ja so eine kleine Rente. Ich habe ja leider vergessen, in die scheiß staatliche Rente einzuzahlen.
Sehr vergessen auf jeden
Fall. Also, ich habe so Spaß mit Freunden in meinem Alter. Ich sage, ich kriege 208 Euro Rente und ein Freund von mir sagt, ja, ich 112. Sag ich, Mensch, können wir zweimal eine richtige Sause machen zusammen. Stark, ja. Nein, ist ja gut so, dass man dieses Mistsystem nicht genutzt hat. Aber nein, ich habe Spaß an dem Thema und wer mitkommen will, der kommt mit nach Kreta, schaut sich das an. Wir sind im Südwesten in der Nähe von Palaiochora und da haben wir Spaß. Und wer Lust hat und wer den Mumm hat, zu sagen, ich nehme ein bisschen Taschengeld in die Hand und kaufe dann ein Grundstück, wird Spaß haben.
Das klingt doch super. Haben wir noch weitere Themen oder wollen wir mal langsam den Abschluss schaffen für die Cashflow 25? Ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt, wir haben einfach nur
geplaudert. Ich schaue jetzt auch gerade, also wir haben ganz schön lange geplappert.
Ja, ist doch gut so. Einfach mal geplaudert ohne großes Skript. Ja.
Also für die Zukunft, seid ihr das nächste Mal wieder dabei?
Denke ich mal schon, ja. Also wir überlegen uns natürlich, wo wir genau jetzt gerade weitergehen, also welche Messen für uns interessant sind, gerade so, um zu schauen, welche Zielgruppen sind interessant, weil wir haben ja auch nicht nur so junge Leute, weil ich glaube, hier ist schon das Durchschnittsalter sehr, 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 sehr niedrig eigentlich.
Ja, ist auch.
Aber wir müssen einfach mal schauen nächstes Jahr, wo wir dann stehen. Aber ich denke, das hat sich dieses Jahr schon gelohnt. Wir machen natürlich dann die betriebswirtschaftliche Auswertung in ein paar Tagen, um zu schauen, ob sich das auch direkt gelohnt hat. Aber ich meine, allein die Vernetzung und die Kooperationspartner, die wir hier kennengelernt haben, waren schon sehr, sehr hilfreich. Wie sieht es bei dir aus? Wahrscheinlich bist du nächstes Jahr auch wieder
hier. Also ihr habt ja die betriebswirtschaftlichen Daten, ich nicht so viel. Aber gebt mir bitte ein Feedback, wenn ihr euch entscheidet, hier das nächste Jahr auch wieder dabei zu sein. Ich habe auch mit deinem Kollegen Marco schon gesprochen. Dann bin ich interessiert, mit euch gemeinschaftlich einen größeren Stand zu machen. Und dann machen wir offiziell Waldbund Akademie und Rolling Tiny House.
Das klingt gut, das liegt
da noch. Ich glaube, das wird spannend. Ich glaube, dann kriegen wir es auch richtig noch. Also nach dem Motto, wenn der eine schon mal im Gespräch ist über Tiny House, schicke ich sie wegen Grundstück zu euch und andersrum.
Ja. Genau. Ja, sehr, sehr cool. Ich habe gerade die Anmoderation gemacht. Willst du die Abmoderation machen?
Ja, gerne. Also gut. Ja, das war's dann, Philipp.
Okay, stopp, fertig, aus. Cut.
Nein, es hat Spaß gebracht mit dir. Also man muss ja wissen, also für unsere Hörer, für deine Hörer, meine Hörer, das ist ein Gemeinschaftspodcast, der zum Teil bei dir und zum Teil bei mir ausgestrahlt wird, weil wir beide keinen Bock hatten, einzeln das zu machen.
Ja, wir sind ganz faul, wir beide. Ja,
genau. Aber es bringt Spaß mit dir. Ich glaube, wir können noch ein paar Stunden weiterquatschen. Irgendwann muss Schluss sein. Ich danke dir ganz herzlich für das tolle Gespräch und wir sehen uns in nächster Zeit kurzfristig wieder.
Ebenfalls. Spätestens heute Abend beim Rotwein.
Rotwein.
So, meine verehrten Tiny House Enthusiasten, das war das Interview mit Philipp Rauch von der Waldbund Akademie live von der Cashflow Konferenz in Frankfurt. Das ist jetzt ein klein wenig länger geworden als die üblichen Podcasts, die ich so herausgebe, aber ich denke, das war trotzdem in Ordnung, oder? Natürlich habe ich den Link zu der Waldbund Akademie auch in den Shownotes hinterlegt und auch die von mir angeführten Webinare, die ich selber durchführe, die kostenlos sind und öffentlich sind, habe ich obendrein auch den Link hinterlegt. Und wenn ihr jetzt noch mehr über Tiny House erfahren wollt, dann klickt bitte in eurer Podcast-App auf den Knopf Folgen, damit ihr regelmäßig informiert werdet, wenn der nächste Podcast hochgeladen wird. Und das passiert ja nun seit knapp 3 Jahren jeden zweiten Montag pünktlich um 8 Uhr morgens rechtzeitig, wenn ihr gerade zur Arbeit fahren wollt. Also lasst das Radio aus, schaltet Podcast ein und hört euch die nächsten Infos über Tiny Houses an. Und bis es wieder soweit ist, verbleibe ich wie immer euer Peter Pedersen.
Tiny House Podcast ist eine Produktion der Berufsakademie Mecklenburg-Vorpommern in Zusammenarbeit mit der Rolling Tiny House GmbH. Wenn Sie mehr zu den Tiny Houses wissen möchten oder in einem Mini-House einmal Probe wohnen wollen, dann schauen Sie doch einfach auf www.rolling-tiny-house.de.